Einen wunderschönen guten Abend. Bevor ich den Text lese, möchte ich beten zum Anfang. Lass uns dazu aufstehen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir dich sehen können in deinem Wort, in deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Allmacht, in deiner Allgegenwart. Und du bist groß und wir wollen dich anbeten und wir werden dich in aller Ewigkeiten anbeten. Denn dir gebührt alleine die Ehre und Preis und Ruhm und Anbetung. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text, den wir heute miteinander betrachten wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dadurch segnest, dass du diese Worte auf unsere Herzen legst, dass das in uns eine Frucht wirkt zum ewigen Leben. Herr Jesus, ich danke dir nochmal für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für ein jedes Herz, das hierher gekommen ist, dass wir miteinander dein Wort teilen wollen. Ich bitte dich auch für Geschwister, die heute verhindert sind, die krank sind, mögest du auch bei ihnen sein und ihnen auch deine Gegenwart, deine Nähe schenken. Auch die Geschwister, die im Urlaub sind, mögest du auch da bei ihnen sein und sie bewahren in deiner Liebe. Wir danken dir, dass du heute Abend da bist und dass du uns durch dein Wort leiten wirst. Amen. Wir setzen uns. Tja, wie geht's euch allen? Gut. Einmal bitte melden. Ich habe am Sonntag extra gesagt, Kapitel 9 bitte durchlesen. Einmal die Hand hoch, wer das gelesen? Nein, lass mal. Ich hätte es auch wahrscheinlich vergessen. Aber einige haben doch zumindest reingeschaut. Vielleicht diejenigen, die gelesen haben oder reingeschaut, warum wird es heute gehen? Die Heilung eines Blindgeborenen. Ja, genau. Und dass die Leute ein Problem damit hatten. Ja, da beginnen wir schon mal mit Auslegung. Das ist auch gut. Ja, Kapitel 9, Johannesevangelium, das ist die Geschichte, die Heilung eines Blindgeborenen. Das ist ein sehr langer Text, das sind 41 Verse. Und eins kann ich euch versprechen, wir werden alle 41 Verse auch lesen, Vers für Vers. Und wir werden die auch alle betrachten, und zwar miteinander. Seid ihr zur Mitarbeit bereit? Ja. Nur wir mit Katie machen wir dann zusammen für die anderen. Ist gut. Ja, im Kapitel 8, da hat Jesus viel mit den Pharisäern diskutiert, mit den Juden viel diskutiert, nachdem er den Leuten ganz klar gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis wandeln. Und daraufhin entdecken die Pharisäer oder die Juden und sagen, du gibst ja von dir selber Zeugnis und du bist überhaupt jetzt mit meinen Worten, du bist überhaupt eingebildet und du nennst dich Gottes Sohn und das geht sowieso nicht. Und dann versuchte Jesus ihnen immer wieder im Laufe des Kapitels 8 immer wieder klar machen, dass er wirklich von Gott gekommen ist. Er wollte ihnen immer wieder klar machen, dass Mose auch von ihm gesprochen hat, dass sie sich immer wieder auf Mose, auf Abraham berufen, dass sie das heilige Volk sind. Aber die wollen das einfach nicht hören, die wollen das einfach nicht wahrhaben. Die gehen sogar so weit und sagen, du bist ein Samariter und du hast einen bösen Geist. Aber Jesus hat ihnen gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und als ob er hier im Kapitel 9 den Leuten wirklich demonstrieren möchte, in seiner Allmacht, dass er wirklich das Licht der Welt ist, dann nimmt er diesen blind geborenen Menschen und schenkt ihm das Augenlicht. Ich glaube, da besteht irgendwo ein Zusammenhang, dass Jesus will einfach denen zeigen, ich bin Gott und ich bin wirklich das Licht der Welt. Und wirklich, wer mich sieht, der sieht das Leben, der hat das Leben. Wir wollen gleich Kapitel 9 betrachten. Ich werde, damit das nicht so ermüdend ist, den ganzen Text zu lesen. Ich habe das in drei Teile aufgeteilt, und zwar so, wie die Geschichte das hergibt. Eins bitte ich euch, dass ihr einfach darauf achtet, wie im Laufe der Geschichte, wie der Blindgeborene, wie er Jesus nennt, wie er sich zu Jesus bekennt. Weil ich habe da eine gewisse Entwicklung festgestellt, dass der Blindgeborene, der kam von einem Punkt zum anderen, und zwar in Beziehung zu Jesus. Wir werden dann, das wird in jedem Abschnitt, den ich lesen werde, das wird sehr ersichtlich sein. Und ich werde euch anschließend auch fragen, ob ihr aufgepasst habt, ob ihr gemerkt habt, wie steht er zu Jesus? Wie nennt er Jesus eigentlich? Und das andere, ich werde jetzt erst die ersten 12 Verse lesen und dann werde ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr wiederum spontane Fragen, die Fragen, die euch beim Lesen, beim Zuhören einfach stellen, einfach laut in den Raum stellt und so, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, auf die Sachen, die ich mir vorbereitet habe, würde ich vielleicht selber Antwort geben. Die anderen, vielleicht, wir sind ja viele, vielleicht hat jemand irgendwo was gelesen oder weiß, dann können wir so versuchen, miteinander durch den Text zu gehen. Ich werde versuchen, auf die Uhr zu gucken, damit wir auch alle Abschnitte gleichmäßig behandeln. Die ersten 12 Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt hinach, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus ein Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden, und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf seine Augen und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Text, aber es kann trotzdem sein, dass da irgendwelche Fragen entstanden sind. Bitte schön. Ist irgendjemand aufgefallen, irgendwas, was erklärt werden müsste, oder irgendein Widerspruch in sich? Ja, also Kapitel 2, wo die Jünger fragten: Ja, wer hat denn gesündigt, er selber oder seine Eltern? Also das, weil er schon blind zur Welt gekommen ist, konnte er selber nicht gesündigt haben. Es sei denn, er hat die Erbsünde. Aber es gab so Rabbiner, die damals, die Lehrer, die haben durchaus auch die Möglichkeit zugelassen, dass die Kinder schon im Mutterleib sündigen können. Die Frage von Eduard war: Worauf beziehen Sie sich? Auf das Alte Testament? Gibt es im Alten Testament irgendwo eine Stelle, dass die Kinder müssen für die Sünden der Eltern büßen? So war die Frage, oder?
Ja.
Ich denke schon, dass die Juden, und zwar, das ist in 2. Mose, da sind, wo die 10 Gebote aufgeführt sind. 2. Mose 20, 5. 2. Mose 20, 5 oder 4 und 5. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ans dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Also ich denke schon, dass die Juden, die dabei standen, dass die vielleicht diese Stelle, es gibt auch, ich glaube, im Psalm gibt es da so einige Stellen, wo es heißt, dass die Sünde wirklich Konsequenz auch hat, auch in deiner Nachkommenschaft. Und die waren auch so geprägt, dass die, ja, allein aufgrund dieser Stelle, denke ich mir, dass die diesen Gedanken hatten.
Ja. Damit sieht man sich auch die Situation, wo Jakob und Jesu unverleibt waren, die stießen, dass sie da gesündigt hätten und dann er quasi mit einer gesündigt hätte und dann wird, dass diese Möglichkeit gibt, dass es bei den Spielern da drauf zurückführen.
Ja. Die Situation von Jakob und Jesu unverleibt. Ja, gut. Alle verstanden? Oder soll ich wiederholen? Alle verstanden, ne? Wiederholen. Man bezieht sich auch auf die Stelle, wo es heißt, Jakob und Esau im Mutterleib, die haben sich gestoßen. Die haben sich praktisch da schon irgendwie ja, geboxt, versündigt und so erklärt man das, dass man eventuell irgendwo im Mutterleib, so wie ich gesagt habe, manche Lehrer, die Rabbiner, die haben sich daraus dann eine Theorie entwickelt, dass das möglich, durchaus möglich ist. Wir werden am Ende der Geschichte auch darauf wieder zurückkommen oder sehen, dass die Pharisäer auch hier in diesem Fall und sagen, wo sie mit dem Blindgeborenen dann nichts mehr erreichen können, dann jagen sie den weg und sagen, du bist in Sünden geboren. Das heißt, du bist selbst schuld, du hast dich versündigt und deswegen bist du blind und willst auch noch uns belehren und gehen wir weg. Also das ist schon... Noch? Ja, ja, Jesus gibt auf jeden Fall eine Antwort darauf, ja. Hat jemand aufgepasst, wie er jetzt zu Jesus steht in diesem Abschnitt? Wie nennt er ihn? Ja, genau, Kapitel, Vers 11 meine ich, ne? Vers 11, er sagt einfach, der Mensch, der Jesus heißt, der hat mich geheilt. Also er hat eine bestimmte Erfahrung mit Jesus gemacht und er wusste erstmal nichts mehr, ja, das ist, ja, der heißt Jesus und er hat mir meine Augen aufgetan. Das war der Anfang seiner Entwicklung. Ich denke, es wird hier im Vers 1 extra erwähnt, der Mensch, der zur Welt schon blind gekommen ist. Wenn einer irgendwie einen Unfall, also zumindest heute ist er in der Medizin so, wenn einer irgendwie durch einen Unfall irgendeinen Schaden an sich hat, dann können Mediziner vielleicht rekonstruieren, die können vielleicht mal was sich behelfen. Aber wenn einer mit einem Manko schon zur Welt gekommen ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann ist der Körper normalerweise auch dementsprechend eingestellt, so dass man nicht ohne weiteres den Fehler beheben kann. Und deswegen ist das hier, der ist zur Welt blind geboren und das ist schon am Anfang der Geschichte erwähnt, da muss einer wirklich eine schöpferische Fähigkeit haben, um diesem Mangel zu helfen. Also da konnte Jesus, so wie die... Es war im Volk so angenommen, manche Ausleger, die neigen auch dazu zu sagen, man hat früher den Lehm, bestimmte Sorte Lehm, dass man dann als entzündungshemend oder irgendwie heilend benutzt, dass man so versucht, da irgendwas zu erklären. Aber Jesus hat wirklich einen Menschen geheilt, der wirklich von Mutterleib an blind geboren war. Und da war, konnte der, die Medizin als solche in Form vom Lehm auch nicht helfen. Gibt es noch irgendwas? Das gefällt mir schon ganz gut so, dass es nicht alles nur von mir kommt. Also wenn einer schon einen Blindgeborenen heilt und dem Augenlicht schenkt, das muss für die Juden schon einleuchten, das müsste der Messias sein. Und anscheinend haben sie das nicht erkannt. Und deswegen habe ich versucht, so die Überleitung zum Kapitel 8 zu schaffen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und hier gibt er wirklich den letzten Beweis sozusagen und sagt, und der Geheilte selber nachher belehrt auch die Pharisäer und sagt, Mensch, das seit Anfang der Zeit hat man nie gehört, dass ein Mensch sowas getan hat. Und ihr wollt immer noch nie glauben.
Aber auch schon in Kapitel 3 hat Nikodemus erkannt, dass derjenige, der solche Zeichen tut, kann nur von Gott kommen. Oder kann nur ein Mensch
sein. Ja, also in Kapitel 3, den Nikodemus, der hat schon erkannt, dass ein Mensch, der solche Wunder tut, der muss von Gott sein. Ja, es sieht so aus, als ob Jesus da zufällig diesen Menschen begegnet, aber ich glaube nicht. Das ist genauso wie der am Jakobsbrunnen, der Samariterin oder auch dem Kranken am Teich Bethesda, der 38 Jahre alt war, 38 Jahre krank war, Jesus auch begegnet. Jesus begegnet diese Menschen gezielt und hier sagt er auch im Vers 3, wo er die Antwort den Jüngern gibt, ob der gesündigt hat oder die Eltern, er sagt, es hat keiner gesündigt, sondern an ihm soll die Größe Gottes geoffenbart werden. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, Jesus geht gezielt dahin, er sucht sich diesen Menschen aus und tut an ihm dieses Wunder. Ja, das erscheint vielleicht ein bisschen eigenartig oder wenn man human eingestellt ist, es erscheint einem sehr hart. Ein Mensch musste blind zur Welt kommen, er darf nicht das Tageslicht sehen, damit Jesus ein Wunder tut. Wenn man so ganz einfach, ganz oberflächlich liest und da leidet man auch drunter. Wenn man nicht den richtigen es gibt manchmal fehlt ein Wort. Genau. Wenn man nicht die richtige Perspektive hat. Die Bibel kennt so einige Fälle, wo Gott wirklich die Sachen im Leben der Menschen zulässt oder gezielt macht, wo die Menschen anscheinend leiden müssen oder krank werden müssen. Aber das hat alles einen Sinn und Zweck. Lasst uns einmal 2. Mose 4, Vers 11 lesen. Das ist, wo Gott Mose versucht auszusenden, sein Volk rauszuführen und Mose hat alle möglichen Ausreden und sagt, ich kann nicht reden und was auch immer. Und da sagt Gott zu ihm eine Antwort. Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Mose steht da ganz hilflos da und zum Teil müssen wir auch wirklich mit ihm mitfühlen. Er kann einfach nicht öffentlich reden und er soll zu einem Volk gehen, das wirklich ja, sehr lebendig und störrisch ist. Und er soll diesem Volk klar machen, dass sie jetzt aus Ägypten rausgehen sollen. Und er kann nicht mehr reden. Das sagt Gott zu ihm ganz ruhig und ganz beruhigend und sagt: Vertrau mir, ich bin dein Gott. Und wenn ich dich so gemacht habe, dass du nicht öffentlich reden kannst, wenn ich dich so gemacht habe, dass du meinetwegen stotterst, ich weiß drum Bescheid. Wenn wir an Hiob denken, Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch. Auf einmal muss er alles verlieren. Und das hat Gott zugelassen. Das hat Gott zu Satan gesagt: Du kannst ihm alles wegnehmen, du kannst mit ihm machen, was du willst. Lass nur in ihm sein Odem. Um einfach seinen Glauben zu prüfen. Gott wusste, dass der Hiob sich auf Gott verlassen wird. Oder Gott lässt manchmal Sachen zu, damit wir zur Umkehr schaffen. Damit wir einfach, und das sehen wir oft, sehr oft in der Geschichte von Volk Israel, dass Gott, wo sie wirklich sich in der Sünde verrannt haben, dass Gott sie einfach in die Hände der Feinde gibt oder schickt ihnen irgendeine Pest, damit sie sich nicht völlig zugrunde richten durch ihre Sünde. Damit sie endlich mal Kurve schaffen, dass sie endlich mal wieder zu Gott rufen. Oder Gott lässt auch hin und wieder mal Sachen zu im Leben, einfach zur Strafe. Dann denke ich an die Geschichte von dem König Agrippa? In Apostelgeschichte 10, meine ich, war das, ne? Wo der sich auf den Thron setzte und oder Rede hielt an das Volk, und das Volk schrie: Das ist unser Gott. Und da heißt das, er hat nicht Gott die Ehre gegeben. Und da strafte ihn Gott auf der Stelle. Also wenn wir die Perspektive haben, dass Gott über unser Leiden wacht, dann können wir eine Menge Last von uns auch auf Jesus abgeben. Ich denke, wenn wir in unseren Leiden, ob das eine Krankheit ist, ob das schwierige Situation ist, wenn wir in diesen Situationen sehr schlimm leiden, dann liegt das vielleicht unter anderem auch daran, dass wir einfach falsche Perspektive haben. Dass wir einfach den lebendigen, den allmächtigen Gott aus unserem Blickpunkt ausklammern und wir denken, Gott hat uns vergessen. Gott weiß nicht drum Bescheid. Was für ein Ende nimmt das? Aber Gott weiß drum Bescheid. Gott hat auch diesen Menschen als blind zur Welt kommen lassen, damit seine Herrlichkeit an ihm gezeigt wird. Ja, wie macht Jesus das Wunder? Er spuckt auf die Erde, entnimmt so ein bisschen Lehm, schmiert ihn in die Augen und schickt ihn zu einem Teich, dass er sich waschen sollte. Wo ich diesen Text gelesen habe, da leuchtete bei mir gleich 1. Mose 1. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Er nahm auch den Staub der Erde, formte zu einem Menschen, blies ihm sein Odem ein und er wurde zur lebendigen Seele. Ich glaube, eine deutliche Demonstration für die Juden, die die Schöpfungsgeschichte kannten, konnte gar nicht geben. Da kommt jemand, der nimmt die Erde, aus der wir bestehen, spuckt drauf, macht so ein bisschen Kneten und schmiert in die Augen. Was macht er da? Er macht diesen Menschen vollständig. Er zeigt einfach, diesem Menschen fehlt irgendwas und ich kann den Mangel aushelfen. Er nimmt Erde und schmiert ihn in die Augen. Und er schickt ihn zum Teich Siloa. Das war ein Teich, die König Hiskia, die hat mal so eine Idee gehabt, weil der Brunnen außerhalb der Stadt lag. Und damit, wenn sie belagert werden, damit sie Wasser haben, dann hat er durch den Berg einen Tunnel durchbohren, durch, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Heute macht man so richtig Tunnelbohren, aber damals wahrscheinlich mit Hacke und so. Ne? Ich glaube, um die 500 Meter insgesamt haben sie, 600 sogar, ne? Haben sie durch den Berg durchgestemmt und wieder zugemacht, so dass die den Brunnen in die Stadt hineingeleitet haben, dass die dann immer frisches Wasser haben. Und so musste er dahin gehen und sich waschen. Johannes erwähnt hier explizit, sagt, es heißt übersetzt Gesandt. Weiß jemand, warum Jesus da sagt? Ich hab keine befriedigende Antwort gefunden. Es kann sein, dass Jesus damit sagen wollte, ich bin von Gott gesandt und so sende ich auch dich. Ich weiß es nicht, warum Johannes das so ausdrücklich erwähnt. Hat einer spontan eine Antwort? Sonst. So, und dann die Nachbarn, die sehen natürlich diese Situation und dann werden sie voll durcheinander und sagen, Mensch, wer ist das? Ist das überhaupt dieser? Der sagt, ja, ich bin der. Und dann fragen sie ihn, wie bist du denn, wie ist das passiert? Und interessant, der musste mehrmals die Geschichte erzählen und der erzählt immer ganz sachlich, ganz ohne Ausschmückung, ganz ohne große Halleluja. Er sagt einfach, ja, der Mensch, der Jesus heißt, der hat mir was auf die Augen geschmiert, dann bin ich zum Teich, musste ich hin, habe ich mich gewaschen, bin ich sehend. Ja? Und dann fragten sie ja, wo ist der, dieser Mensch, Jesus? Und wir sehen wir wissen aus früheren Kapiteln, dass die ganz Jerusalem, die sucht nach Jesus, die warteten darauf. Jedes Mal, wenn er auftauchte, da sammelten sich viele Menschen. Und einmal war Jesus nicht da. Und dann haben die Juden oder die Nachbarn oder die Bekannten, die haben eine Idee gehabt, wir führen ihn zu den Pharisäern. Und der nächste Abschnitt, das ist die, wo er sich mit den Pharisäern dann unterhält. Das sind Verse 13 bis 34. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber am Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, noch knapper, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der sollte aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und ich bin nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortet ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Ist in diesem Abschnitt euch irgendwas aufgefallen, was wir dringend besprechen müssen? Oder fangen wir damit an, wie bekennt er sich zu Jesus oder wie nennt er Jesus in diesem Abschnitt? Ein Prophet in Vers 17, genau, wo sie ihn fragten, ja, die fordern ihn heraus und sagen, stell dich dazu, was denkst du, wer ist er eigentlich? Der war sehr mutig. Aus dem Grunde, weil sie sich schon beschlossen haben, wenn einer zu Jesus steht oder wenn einer ihn als Prophet nennt oder irgendwie anders als Sünder, der wird Konsequenzen haben. Der wird aus der Synagoge ausgestoßen werden. Das lesen wir in Vers 22. Nee. Ja, Vers 22. Aus der Synagoge ausgeschlossen werden, das heißt, die werden aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Das heißt, wenn einer Geschäftsmann ist, dann wird keiner bei ihm mehr einkaufen oder die Leute werden ihn meiden. In der Synagoge darf er auch nicht mehr kommen. Und die Juden, die werden ihn ganz schön meiden. Und die Römer, die haben mit Juden auch wenig zu tun. Das heißt, der Mensch wird ziemlich isoliert werden. Und er ist mutig. Er sagt einfach, ich denke, der ist ein Prophet. Warum bringen sie ihn zum Pharisäern? Ich denke einfach, weil die haben so ein Wunder gesehen und dann dachten sie, wir werden die zu religiösen Führern führen. Die kennen sich mit dem Gesetz aus und die sollen dann diese Wunder bestätigen oder zumindest richtig einordnen. Wie soll man damit umgehen? Was damit? Und die Menschen, die Pharisäer, die haben ein Problem damit. Und zwar, Jesus hat wieder am Sabbat geheilt. Im Kapitel 5, den Kranken, da sagt er zu ihm einfach, steh auf, geh hin, nimm dein Bett und geh hin. Hat Jesus an sich keine Tätigkeit sozusagen gemacht. Und hier spuckt er auf die Erde, er bückt sich, knetet was zusammen und schmiert ihn in die Augen. Das ist eindeutig eine Tat. Und da waren die Juden sich geteilter Meinung, was ist jetzt eine Tat, was ist nicht eine Tat. Und die sich so ein bisschen strenger am Gesetz hielten, für sie war das schon, und die sagten ja später zu dem Geheilten, wir wissen, dass er ein Sünder ist und die haben einen Grund, der hat den Sabbat gebrochen. Die haben ein Problem damit und wir sehen das Problem, dass es war wirklich, wirklich sehr scharfes Problem in Vers 16, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Ganz klar. Andere aber sprachen, die so ein bisschen mehr nachdachten, die so ein bisschen mehr das ganze Alte Testament vielleicht im Auge hatten, die sagen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Solche Zeichen. Die hatten wahrscheinlich schon Jesus länger beobachtet und Jesus hat so einige andere Dinge gemacht, die kein normaler Mensch machen kann. Da sagen sie, wie kann... Der kann nicht ein normaler, sündiger Mensch sein, weil solche Zeichen. Und dann entstand ein Zwietracht, das entstand ein Streit. Also die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, die waren sich auch nicht mehr einig, die haben so ein Problem damit. Und dann meinen sie so, jetzt wollen wir wirklich der Sache auf den Grund gehen. Also was die Leute uns hier erzählen, Dann holen sie die Eltern. Die Eltern müssen am besten wissen, ob der wirklich blind geboren ist, ob er wirklich blind war. Vielleicht ist das alles nur Schwinderei. Ja, man möchte jemanden veräppeln. Ja, genau. Manchmal gibt es so Worte. Ja, und dann kommen die Eltern und die bezeugen und sagen, ja, das ist unser Sohn. Der ist blind zur Welt gekommen. Nur die Eltern, die haben ja, Angst bekommen. Die haben einfach gesagt, wie er gesund geworden ist, wissen wir nicht. Und wer das gemacht hat, wissen wir auch nicht. Und dann sagen sie, ja, der ist alt genug. Also der ist schon mündig, der war mindestens 14 Jahre alt. Fragt ihn selber und lasst uns einfach in Ruhe. Und die haben da einfach Angst gehabt, aus dem Grund, was ich schon erwähnt habe. Die haben sich schon beschlossen, solche Leute, die zu Jesus sich halten, die werden aus ihrer ja, Gemeinschaft ausgeschlossen. Und dann riefen sie ihn noch einmal in Vers 24, noch einmal, und dann wollten sie den sozusagen einschüchtern und sagen, ja, wir wissen, dass er ein Sünder ist, gib Gott die Ehre. Das heißt, nichts anderes, distanzier dich bitte von ihm. Wir gehören einem allmächtigen Gott und von Sündern nehmen wir nichts an. Wenn du das erfahren hast, dann gebührt allein Gott die Ehre. Mit ihm wollen wir nichts zu tun haben. Nur der Mensch, so wie Elvira sagte schon, der war mutig. Und er erwiderte und sagt, ja, bist du ein Sünder? Weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins, ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Und dann versuchen sie noch was und dann sagen sie, erzähl mal uns noch einmal die Geschichte. Wisst ihr, warum man das so macht, dass man mehrmals die Geschichten erzählen lässt? Das macht man so bei Gerichtsverhandlungen hin und wieder mal gerne. Damit der Mensch, wenn er beim zweiten, dritten Mal irgendwie die Sachen anders schildert als davor, dann verwickelt er sich in Widersprüche und dann legt man ihm das als Lüge aus. Und nur, der lässt sich nicht drauf ein und ich finde, das war ein cleverer Bursche, wo sie ihm sagen, ja, erzähl mal nochmal, sagt er, ja, ich habe es euch schon mal gesagt und ihr habt es nicht gehört. Das heißt, ihr wolltet einfach nicht, habt ihr verdrängt oder wolltet nicht zuhören oder wollt ihr nicht glauben. Warum wollt ihr eigentlich nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das war zu viel. Dass sie ihm, die hatten eigentlich ganz anderes im Sinn, aber er sagt, was ist? Schwankt ihr auch schon mal langsam? Nun, die bleiben leider immer noch hart und sagen, die schmähen ihn oder die beschimpfen ihn und sagen, du bist sein Jünger. Ja, das stimmt, er hat ihn als Prophet schon mal benannt. Du bist sein Jünger. Wir sind aber Moses Jünger. Da ist der. Und da ist die Schwierigkeit dabei, für sie selber. Wenn sie Moses Jünger wären, dann müssen sie die Worte von Mose auch kennen. Und der Mose hat ihnen ganz eindeutig gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch senden. Gott wird euch einen Erlöser schenken. Und in Mose Bücher steht auch, wie er sich bemerkbar machen wird, dass er gerade solche Taten tun wird, was sonst kein Mensch tun kann. Aber die sind Mose Jünger und dieser ist von Jesus der Jünger. Und wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Also distanzieren sich komplett von ihm. Und er gibt ihnen wieder eine Antwort und er belehrt sie sogar. Der Mensch antwortete, Vers 30. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Er sagte nichts anderes und sagt, Mensch, ihr kennt das ganze Alte Testament, ihr kennt das ganze Gesetz. Hier passiert irgendwas Außergewöhnliches, was normalerweise auch in der Bibel steht. Und ihr könnt das denn gar nicht einordnen. Was seid ihr eigentlich für Schriftgelehrten? Ihr sagt doch, ihr kennt die Schrift. Das ist verwunderlich, sagt er. Ihr wisst gar nicht, wo er her ist. Aber er hat meine Augen aufgetan. Der hat sowas Großartiges gemacht. Und dann sagt er ihnen, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört. Also er kann schon mal kein Sünder sein. Er sagt ihnen die Tatsachen, ganz einfache Sachen. Der erzählt ihnen keine höhere Theologie. Er sagt, ja, wir wissen, das weiß jeder im Volk, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Denn Gott erhört niemals unser Gebet, wenn das gegen seinen Willen ist. Das wissen wir ja auch. Und das wussten sie damals auch schon. Gott wird uns nicht einen Stein geben, wenn wir ihm nach Brot betteln. Gott wird uns das geben, was richtig in seinen Augen ist, was für uns gut ist. Er sagt, Jesus kann kein Sünder sein. Denn sowas würde ihm Gott niemals in die Hände legen, dass er das tun kann. Dann sagt er, von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Also deutlicher und einfacher konnte er, dieser Blindgeborene, den Schriftgelehrten die Tat nicht auslegen. Das ging nicht mehr einfacher und deutlicher. Und dementsprechend auch die Reaktion. Die haben keine Argumente mehr. Die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann sagen sie, du bist ganz in Sünden geboren. Also du bist ein Sünder, du verstehst nichts, du weißt nichts, du bist komplett verblendet, du bist vom Teufel eingenommen. Und du willst auch uns noch belehren, die wir die Schrift kennen. Und die stießen ihn hinaus. Die wollten mit ihm nicht mehr reden. Die wollten auch mit der ganzen Sache nicht mehr zu tun haben. Das heißt auch, die stießen ihn auch aus der Synagoge hinaus. Normalerweise dieser Mensch, der bis jetzt blind gewesen ist, nur am Betteln war, der hat keine sozialen Kontakte gehabt. Jetzt bräuchte er eigentlich soziale Kontakte. Er braucht Leute, die ihm helfen, im Leben zurechtzukommen. Diese Schriftgelehrten, die aus dem Gesetz ganz genau wissen, dass sie sich um solche kümmern müssen. Das ist ein Gebot Gottes. Die stießen einfach ihn hinaus und sagen, mit dir will keiner und wir auch nichts zu tun haben. Aber Jesus hat ihn nicht vergessen und das ist der letzte Abschnitt. Ab Vers 35, es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, dass ich an ihm glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Wie nennt er Jesus hier? Herr. Und er betete ihn an. Merken wir diese wunderbare Entwicklung. Der hat eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Und da sagt er zuerst, das ist ein Mensch mit dem Namen Jesus. Dann geht er weiter und da sagt er, das ist ein Prophet. Das ist schon mal eine Steigerung, ein Fortschritt. Und hier sagt er zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und er betete ihn an. Ist das nicht eine wunderbare Entwicklung im Leben eines Menschen? Der ist gewachsen. Und da braucht er, ich nehme an, ab dann braucht er keine sozialen Kontakte mehr. Er ist zumindest nicht mehr auf die angewiesen, weil er seinen Herrn gefunden hat. Gibt es in diesem Abschnitt vielleicht irgendwelche Sachen, die wir Ja, ich hätte da eine Frage. Zum Beispiel, und Jesus spricht, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. In einer anderen Stelle, auch in Johannes, da heißt das, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Johannes 3. Wie ist das jetzt einzuordnen? Einmal sagt er, ich bin nicht zum Gericht gekommen, und jetzt sagt er, ich bin zum Gericht gekommen. Wir lesen einfach Johannes 3. Zumindest, ich habe für mich so geantwortet, Johannes 3, Verse 17 und 18 und 36. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, also nicht zum Gericht, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes. Und Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Zumindest für mich erklärt dieser Vers alles. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt in diesem Zeitpunkt zu richten. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob er am Kreuz gewesen wäre. Auf jeden Fall, da wäre Ende. Wir hätten die letzten 2000 Jahre die Geschichte nicht mehr erlebt. Weil er wäre dann zum Gericht gekommen. Er hätte die Menschen gerichtet. Und die sündigen Menschen, wenn die gerichtet werden, ewige Verdammnis. So. Und Jesus ist gekommen, nicht um richten, sondern um zu retten. Ab dann entscheidet sich an seiner Person, wer gerettet wird und wer geht auf ewig verloren. Und das ist das Gericht, was er hier in Johannes 9 sagt. Ich bin zum Gericht gekommen. Ich bin gekommen, damit ihr einen Scheideweg habt. Ab jetzt entscheidet sich alles an meiner Person. Du richtest dich ab jetzt aus. Indem du mit mir Begegnung hast, richtest du dich aus. Du gehst entweder nach rechts oder nach links. Geradeaus geht es nicht mehr. Und das ist das Gericht, worüber er hier spricht. Und er erklärt weiter, wo die Pharisäer auf ihn zukommen und sagen, ja, sind wir denn auch blind? Und er erklärt dann auch so und sagt, ja, ihr habt mich gesehen, ihr habt meine Werke gesehen, ihr meint, ihr seid sehend, ich habe das alles beobachtet, ihr könnt das normalerweise einordnen, aber ihr wollt das nicht. Und daher bleibt eure Sünde. Er sagt, wäret ihr blind, hättet ihr einfach nur Fragen, da könnte man euch Augen auftun. Aber ihr tut so, als ob ihr alles seht und ihr wollt auch nichts sehen. Und deswegen bleibt eure Sünde, weil ihr nicht an mich glaubt. Und das ist das Gericht, worüber Jesus hier spricht. Nochmal ganz kurz die Anwendung, die ich mir aus diesem Text herausgenommen habe. Und zwar, das ist genau der Gedanke, den ich am Anfang ausgesprochen habe, die Entwicklung bei diesem Blindgeborenen, bei diesem Geheilten. Ihr Lieben, für mich persönlich war das wirklich eine wunderbare Lehre und ich denke, dass wir uns daran auch messen sollten. Wie wachse ich in Beziehung zu Jesus? Wisst ihr, das Höchste ist, dass man Erfahrungen mit Jesus macht. Dieser Mensch, der hat eine Erfahrung mit Jesus, der hat Heilung wieder erfahren. Danach sagt er, das war ein Mensch mit Namen Jesus. Und dann wuchs er. Dann ging er durch die Schwierigkeiten. Er musste sich immer wieder erklären. Und dann kam er irgendwann mal dahin und er sagte, das ist ein Prophet. Und dann kam Jesus wieder zu ihm. Da begegnet er ihn persönlich. Da begegnen wir ihn persönlich in diesem Buch, in seinem Wort. Dann weiß er, ich habe eine Erfahrung mit ihm, ich habe ihn jetzt begegnet und dann sagt er, du bist mein Herr. Was macht er dann? Dann fällt er vor ihm nieder und betet ihn an. Er betet ihn an, weil er sein Herr ist. Und ich wünsche mir persönlich, ich wünsche auch euch allen, dass wir wirklich darin wachsen. Dass wir daran bestrebt sind, dass wir uns öffnen, dass wir nach einer Begegnung mit Jesus suchen, nicht nach einer Erfahrung, nach einer Begegnung mit Jesus in seinem Wort, damit wir ihn anbeten. Denn wir können Jesus in rechter Weise nur dann anbeten, wenn wir ihn gesehen haben, wenn wir seine Größe gesehen haben. Und das können wir nur in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit ihm. Gott segne uns dabei. Amen.